Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal hat diese Anmoderation gleich zwei Spannungsbögen. Der erste Spannungsbogen ist, ich werde gleich erzählen, wer hier zu Gast ist und warum. Der zweite Spannungsbogen ist, ich habe in diesem Moment eine Notification auf meinem Handy bekommen, dass eine Bestellung, die ich getätigt habe, quasi hier vom Haus steht. Und jetzt wird's interessant. Wird es mir gelingen, Domshot, rechtzeitig noch diese Anmoderation zu einem glücklichen Ende zu bringen? Oder werde ich unterbrochen? Oder lade ich Postbote oder Postbotin ein, einfach die Moderation dann hier fortzusetzen? Fragezeichen. Hochinteressant. Also, diesen Spannungsbogen, der löst sich von alleine. Das ist das Schöne. Der andere, der sich um den Gast dieser heutigen Folge dreht, den verrate ich jetzt selbst. Und zwar ist diese Person Anja Gödel. Anja Gödel ist Literaturwissenschaftlerin, studiert im Master an der Uni Innsbruck und hat mitgegründet eine ganz faszinierende Vereinigung, ein Netzwerk, und zwar die Ludo-Bande. Die Ludo-Bande ist ein Zusammenschluss von spielbegeisterten Akademikern, Akademikerinnen aus dem vor allem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich gedacht haben, Mensch, wir wollen Gleichgesinnte kennenlernen, Menschen, die irgendwas studieren, irgendwas Interessantes und gerne sprechen möchten über Spiele und Spielkultur und die gleichzeitig die Erfahrung gemacht haben, dass an ihren jeweiligen Universitäten dafür vielleicht nicht der richtige Rahmen existiert. Das kenne ich auch selber sehr gut. Ich habe ja in Heidelberg studiert, Traditionsuniversität, und dort hätte ich damals den Wunsch geäußert, Archäologie und Spielkultur zusammenzubringen, hätte ich viele komische Blicke bekommen. Da hätte ich mir ein solches Netzwerk gewünscht, das uniübergreifend die Menschen zusammenbringt und organisiert. Und die machen da tatsächlich eine ganze Menge. Die haben jetzt vor einiger Zeit eine wissenschaftliche Tagung, eine Konferenz auf die Beine gestellt. Die drehte sich um die Rolle von Kindern in digitalen Spielen mit einer Reihe von Vorträgen, die da stattgefunden haben. Auch für die Öffentlichkeit, darüber werden wir sprechen übrigens auch. Und die Ludo-Bande-Mitglieder, die treffen sich regelmäßig zu sogenannten Literatursalons. Das bedeutet, man setzt sich zusammen und spricht über Podcasts, über Artikel, über Spiele. Man tauscht sich aus mit einem Gläschen Wein. Auch das eine Veranstaltung, die wir hier noch erörtern werden in unserem Gespräch und die auch gewisse Parallelen zu meinem Studium hatte. Es war hochinteressant, zumal die Ludo-Bande eigentlich eine Gruppe ist, die, ich sag mal, viel nach innen hin arbeitet. Das ist eine Gruppe, die zur Vernetzung von ihren Mitgliedern da ist und erstmal gar nicht so einen starken Fokus auf die Öffentlichkeitsarbeit legt. Es gibt immer wieder ausgewählte Momente, in denen dann dieser Verein sich öffnet nach draußen, zum Beispiel im Rahmen dieser Konferenz oder, und so bin ich jetzt neuerlich wieder mit denen in Kontakt gekommen, zum Geburtstag, zum zweiten Geburtstag, zum zweijährigen Bestehen, gab es eine Vortragsreihe, in der Menschen, die irgendwie was mit Spielen und Spielkultur zu tun haben, ihre Arbeit den Ludo-Bande-Mitgliedern vorstellen können, und da wurde auch ich eingeladen, da habe ich ein bisschen über Orke Cool erzählt und all den Kram, den ich so mache, und dann habe ich in diesem Zuge auch Anja Gödel kennengelernt. Sie ist, wie gesagt, Mitgründerin der Ludo-Bande, hat diesen Abend moderiert, und dachte ich mir, Mensch, ich glaube, diese Person hat viel zu erzählen, und wenn sie auch erzählen möchte, dann lade ich sie hierher ein, und genau das ist auch passiert. So. Bevor wir zur Folge kommen, liebe Leute da draußen, noch kurz ein, zwei Dinge Housekeeping, wichtige Informationen. Erstens, es gibt einen Newsletter hier in der Welt von Orke Cool, der erscheint einmal im Monat, der sich dreht um ganz unterschiedliche Dinge, die ich während des Monats so aufgesammelt habe an Interviews, die sonst nirgendwo erschienen sind, an Spielereviews, die ich gespielt habe, an sonstigen Neuigkeiten rund um die Welt von Orke Cool. Den kann man komplett gratis lesen und genießen. Einfach unten in der Folgenbeschreibung ist ein Link, der führt euch zur Anmeldung. Wie gesagt, komplett kostenfrei einmal im Monat. Das ist eine schöne Sache. Diejenigen, die Orke Cool bei Steady bereits unterstützen, bekommen den schon automatisch zugeschickt. Apropos unterstützen, das ist ein zweiter wichtiger Hinweis. Orke Cool in dieser Form kann nur existieren, weil viele Menschen, momentan über 800 Leute, sich dazu entschieden haben, Orke Cool finanziell zu unterstützen, ne? Mit einem Betrag ihrer Wahl. Die meisten haben sich für die 5 Euro im Monat entschieden, und das ist eine gute Wahl, denn für dieses Einpreisen bekommen diese Menschen nicht nur wirklich den Dank von mir und meinem Team zurück, sondern auch jede Woche noch viel mehr weitere Podcasts, Audioreportagen, jetzt zuletzt zum Beispiel über Männerlords, Spieldiskussionen, auch ein paar, ich sag mal, ausgefallenere Formate, in denen ich mit Rainer Siegel und Lea Irion so durch die Welt der Spiele reise. Und natürlich, Orke Cool holt nach, die Reihe, in der ich die großen Klassiker der Spielegeschichte mit kundigen Gästen zum ersten Mal spiele und dann bespreche. Das kleiner Hinweis, ich wäre euch ganz verbunden, wenn ihr euch das zumindest mal ansehen würdet. Auch dazu findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. So, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Folgendes. Ich habe in der Vorbereitung was ganz Spannendes festgestellt und ehrlich gesagt, das wusste ich noch gar nicht. Als ich zum ersten Mal dich quasi kennenlernen durfte, hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm. Und darüber will ich, glaube ich, zuallererst sprechen, bevor wir dann zur Ludo Bande kommen. Und zwar dein Studium. Ich wusste das nicht. Also, ich habe versucht, da mir meine Übersicht zu verschaffen. Ich bin gestoßen auf Spuren wie, dass du an der Uni Innsbruck vergleichende Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaften studierst bzw. studiert hast. Ist das erstmal richtig?
Ja, da hast du richtig recherchiert.
Top. Der Master mittlerweile ja auch in der vergleichenden Literaturwissenschaft, auch das habe ich nachgelesen. Und jetzt erstmal meine komplette Anfängerfrage. Was genau ist das eigentlich? Also vergleichende Literaturwissenschaft, das ist so ein Wort, man kann sich so ein bisschen was drunter vorstellen, ist sich aber auch gleichzeitig nicht sicher, ob das wirklich korrekt ist, was man sich da vorstellt. Deswegen, was ist da eigentlich los damit?
Ja, das ist immer die Millionenpreisfrage, oder? Also ja, Leute stellen mir die Frage immer wieder, weil der Name, wie du sagst, oder der Name des Studiums ist irgendwie eingängig, aber gleichzeitig auch, was zur Hölle ist das, oder? Mhm. Also ja, wir reihen uns irgendwo zwischen drüber drunter den Einzelphilologien ein, ja, sowas wie Germanistik, Slawistik, Romanistik, und die teilen sich hier immer jeweils in ihre Subdisziplinen auf, meistens halt Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und irgendwas Kulturwissenschaftliches. Und uns gibt's irgendwie aus irgendeinem Grund extra, weil eben die Einzelphilologien, Literaturwissenschaften sehr lange einfach ja, auf ihre Sprache verhaftet blieben und immer in ihrer kleinen Bubble gearbeitet haben, und irgendwann haben sich halt Leute gedacht, ja, was wäre eigentlich cool, Sprachen, Literaturen, Kulturen miteinander zu verbinden und zu vergleichen, ja. Also, der große Unterschied ist einfach, dass wir über Länder-, Sprach- und Kulturgrenzen eigentlich hinausgehen, auch über Mediengrenzen, daher dann auch meine Verbindung zu den Game Studies, oder? Das ist einfach ein großer Unterschied, obwohl man sagen muss, dass mittlerweile die eigentlich heißt es ja die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, die AVL, gar nicht mehr so alleine jetzt ist auf diesem breiten Feld, weil die Einzelphilologien da einfach schon nachgezogen haben, ja. Mm. Also die machen das mittlerweile auch schon. Also es ist, ja, vielleicht kommen wir dann bald in Rechtfertigungszwang, hoffentlich nicht.
Um das vielleicht mal mit so einem konkreten Beispiel nochmal zu veranschaulichen, du hast ja jetzt dann im Masterstudiengang, also ich kenne es zumindest aus den Kulturwissenschaften, vor allem aus der Archäologie, hat man sich ja dann mal so langsam so eine Art Forschungsschwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt gesucht. Kannst du das mal erzählen? Was ist denn dein Spezialgebiet? Weil dann kriegt man, glaube ich, sogar noch ein besseres Gefühl dafür, was da eigentlich abgeht in der vergleichenden Literaturwissenschaft.
Mein größeres Spezialgebiet ist die Intermedialität. Da geht es eben um Verbindungen zwischen Medien herzustellen. Also da fängt man an bei der Literaturverfilmung und geht halt hin bis zu einzelnen Motive, die man in Literatur, Film, Spiele und so weiter finden kann. Ja, und ich mache das eben mit noch mehr Spezialität auf die Game Studies.
Das ist ja hochinteressant. Ich muss da auch gerade feststellen, dass du bei beiden Fragen zu deinem Studium jedes Mal so lange ausgeatmet hast, dieses, als würde alle Last der Welt gerade auf deinen Schultern zu spüren sein. Ist das so schwierig in Worte, also irgendwie zusammenzufassen, was du da machst, oder woher kommt dieses Atmen?
Ja, irgendwie schon, oder? Also eben, wie gesagt, ich habe die Frage schon oft gestellt bekommen und im Studium wird uns aber nicht erklärt, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Es wird einfach nicht drüber gesprochen, weil man hat halt so viel anderes zu besprechen. Ja. Das sollte ich mal vielleicht meinen ProfessorInnen sagen, so bitte, sagt uns, was macht uns so besonders, dass wir ein einzelnes Fach haben. Ja, und da fühle ich mich dann oft fast ein bisschen überfragt, oder? Weil ich bin halt in meiner Blase, in meiner vergleichenden Literaturwissenschaftsblase und schaue quasi eigentlich selten raus und denke mir so, ja, uns gibt's halt einfach, Punkt. Ja. Aber warum und wie und so, es ist nicht so einfach zu beantworten, vor allem nicht als Studentin.
Wie entscheidet man sich dazu, das studieren zu wollen? Also die Frage kommt von der Richtung, ich habe ja wie gesagt Archäologie studiert und das ist so, finde ich, ein Studienfach, auch wenn die Berufsbedingungen dann alle sehr schwierig werden später, aber das ist so ein Fach mit so einer gewissen Außenwirkung. Also es gibt ja Filme, wenn man so will, zu diesem Studienfach, Indiana Jones, es gibt Spiele dazu, Tomb Raider, der PR-Arm quasi der Archäologie ist ein sehr guter, auch ne, Terra X, Museen in jeder kleinen Stadt hier in Süddeutschland vor allem, man wird umgeben von diesem Themengebiet und deswegen rückblickend staune ich jetzt nicht darüber, dass ich mir irgendwann gesagt habe, so, alles klar, Archäologie, das muss es werden. Aber jetzt ist es ja nicht so, zumindest weiß ich nicht davon, dass es da draußen die Actionfilmreihe des berühmten vergleichenden Literaturwissenschaften, ich weiß es nicht, wie heißt er denn, Adam, Bierapfel, keine Ahnung, gibt, sondern wie kommt man da drauf? Also was war es, dass du gesagt hast, das hier, das will ich studieren?
Ich fürchte, die Antwort ist sehr unaufregend. Ich habe einfach seit meiner Kindheit schon immer gern gelesen und habe mir dann gedacht, ja, studieren wäre eigentlich auch cool und ich lese gern und ich würde gern studieren. Ah, okay, da gibt's dieses Fach, dann machen wir das. Und das ist so quasi die Antwort aller meiner StudienkollegInnen. Wir lesen gern, wir möchten mehr dazu machen. Mittlerweile ist es halt schon so, wir lesen nicht mehr so gern, weil wir so viel lesen im Studium, dass wir eigentlich in der Freizeit auch keine Zeit mehr dafür haben. Aber das ist eigentlich so der Ausgangspunkt.
Das ist gewesen, finde ich. Das ist ja interessant. Wie war das dann im Studium aufzuprallen dann, so die ersten Seminare und Vorlesungen zu besuchen? Fühltest du dich bestärkt in deiner Entscheidung oder war das so ein Moment der Irritation?
Ach, es war so wild. Es war so wild einfach. Na, also in einer Einführungslehrveranstaltung kann ich mich noch erinnern, da haben wir die Ästhetik von Schiller gelesen. Das ist so ein kleines Reklambüchlein, ja. Ungefähr 400 Seiten, vielleicht sogar mehr. Das war furchtbar. Ich habe gedacht, was mache ich da? Ich verstehe kein einziges Wort. Jeder Satz war einfach wie in einer anderen Sprache. Und andere Seminare haben ähnlich ausgeschaut, oder? Also man ist wirklich ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Und das, ich habe mich versucht, an meiner Rettungsleine festzuhalten, ich lese gerne. Es ist okay. Ich lese gerne, ich werde das irgendwann alles verstehen. Ja.
Hast du es verstanden eines Tages?
Ja, hat aber mehrere Semester gedauert. Na, ja, wirklich. Gut. Also jetzt erst im Master bin ich dann draufgekommen. Ja, das, was ich im Bachelor gelernt habe, das bringt mir jetzt tatsächlich was. Das kann ich jetzt anwenden. Das verstehe ich so weit, dass ich damit eigene coole Sachen machen kann. Aber es hat wirklich, also ich bewundere mich selber irgendwie fast für mein Durchhaltevermögen.
Das bedeutet, wenn du jetzt auch im Master bist, dann gehst du wohl auch dann mit der Zukunftsplanung, sage ich mal, in die Forschungsrichtung, oder? Weil, also auch das könnte jetzt völlig falsch sein, aber klassischerweise, so wie ich es auch kennengelernt habe, nach dem Bachelor sind dann viele Leute mit ihrem jeweiligen Fach ins Berufsleben gestartet. Master war dann oft ein Indikator dafür, die Menschen wollen in die Forschung oder irgendwie in die Wissenschaftswelt. Stimmt das auch bei dir?
Das finde ich eine voll interessante Beobachtung von dir, weil ich arbeite auch an der Uni oder mehr an der Verwaltungsseite, ja. Und da geht es immer wieder darum, dass Masterstudierende die Zahlen ständig sinken und immer weniger werden. Und gerade in den Geisteswissenschaften ist es aber vielleicht vergleichsweise gar nicht so stark, weil man ja dann doch noch vielleicht Interessen weiterverfolgen möchte, aber interessant, dass du das anders beobachtest.
Ja.
Für mich, also ja, ich möchte jetzt schon gern in der Forschung bleiben, in die Forschung gehen. Aber das war eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund, dass ich einen Master mache. Ich habe einfach gedacht, naja, ich habe jetzt einen Bachelor und damit meine Ausbildung abgeschlossen ist, muss ich noch einen Master machen. Also so habe ich das einfach verstanden, oder?
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt frage nach einem Wunschberuf, der am Ende deines Masterstudiengangs dann stehen würde, was würdest du dann sagen?
Musst du immer die ganzen schwierigen Fragen schon am Anfang stellen?
Ja, ja.
Ja, at this point würde ich einfach gern promovieren.
Ja.
So, und quasi eine dazugehörige Stelle irgendwo erhaschen.
Uiuiui. Also dafür schon mal toi, toi, toi. Ich habe noch eine letzte Frage zum Studium, weil mich das auch persönlich sehr interessiert. Wie sage ich das denn? Ich formuliere es mal ganz naiv. Wie anstrengend ist denn dieses Studium? Also was ich meine ist, ich war damals in Heidelberg völlig, ich muss schon sagen, überrascht davon gewesen, wie voll mein Wochenplan an Seminaren und Vorlesungen dann war. Also das waren Tage, die begannen um 9 Uhr mit der ersten Vorlesung und endeten dann um 18 Uhr mit dem letzten Blog-Seminar, manchmal auch 20 Uhr. Es war nicht jeder Tag so, aber viele Tage. Und auch wenn ich das inhaltlich natürlich alles hochspannend fand, aber ich dachte mir dann schon, hey Leute, ich komme hier gerade aus der Schule und dachte, es wird jetzt etwas lockerer, etwas studentischer womöglich. Stattdessen wurde man so in den nächsten Schulapparat reingepresst. Ist das bei dir ähnlich im Studium gewesen oder ist es jetzt aktuell so?
Nein, überhaupt nicht eigentlich. Also ja, auf jeden Fall. Also mich schockiert es ein bisschen, wie dein Studienplan ausgeschaut hat.
Ja.
Aber genau, also bei mir war es vielleicht im Vergleich zu anderen ein bisschen gedrängter, einfach weil ich ja das Zweitstudium Sprachwissenschaft auch gehabt habe. Aber grundsätzlich habe ich mir meine Kurse eigentlich so organisieren können, dass ich 3-mal in der Woche an der Uni war. Und das war dann natürlich schon, aber ich muss sagen, die quasi die 4 Tage unter Anführungszeichen Wochenende habe ich ja dringend gebraucht, weil wir haben ja teilweise müssen pro Woche 1 oder 2 Romane lesen und dazu noch die theoretischen Sekundärliteraturtexte oder also ja.
Ich würde so gerne die Gesichter der Menschen da draußen jetzt gerade sehen, wenn sie hören, ja, ich musste aber auch das Buch lesen. Also ich weiß natürlich, was sich dahinter verbirgt, aber es klingt, glaube ich, auch immer so ein bisschen seltsam für Menschen, die diesen Studiengang nicht gemacht haben.
Ja, wart nur, bis sie draufkommen, dass wir auch Filme geschaut und Spiele gespielt haben fürs Studium.
Ja, dazu kommen wir gleich. Ich habe noch eine letzte Frage zu Innsbruck. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich glaube, ich war noch nie in Innsbruck. Ich war in 1, 2 kleineren Städten drumherum. Ich habe hier gerade eine Karte offen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. In schwachen Momenten, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber in schwachen Momenten, auch ich sage das jetzt ganz vorsichtig, auch wenn ich natürlich weiß, dass das unterschiedliche Länder sind, in schwachen Momenten werfe ich Städte aus der Schweiz und Österreich zusammen. Das Wild. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich weiß. Aber das ist manchmal, ich nenne es einfach Doofheit. Manchmal, wenn ich dann schnell im Vorbeigehen bin und mal wieder über Schweiz und Österreich nachdenke, fallen die Worte und die Städte manchmal so ein bisschen zusammen. Das passiert mir manchmal. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber in Innsbruck war ich noch nie. Innsbruck als Studienstadt, was ist dein Fazit dazu bisher?
Ei, es ist so teuer, da zu leben.
Oh Gott, wirklich?
Also die Uni selber ist eigentlich super. Sie wirbt auch mit diesem Slogan Alpin Urbana Campus. Das stimmt irgendwo auch, oder?
Das
du siehst ja ständig
teuer.
Überall
das
Berge.
Teuer.
Ja, genau. Und so werden dann auch die Preise hinaufgetrieben, ja, denke ich. Obwohl ja die allgemeine Bevölkerung immer den Studierenden die Schuld gibt, dass die Preise so hoch sind, aber wir können ja auch nichts dafür, wir wollen ja nur was lernen. Und sonst, also Innsbruck ist ja eigentlich eine sehr interessante Studienstadt, weil es gibt extrem viele deutsche und Südtiroler Studierende da, ja. Also die ÖsterreicherInnen sind quasi in der Unterzahl, ja. Behaupte ich jetzt mal ganz frech, weil, also Wahnsinn. Genau, also wir sind sehr, zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft, schon sehr bunt durchgemischt. Und ansonsten, ja, es ist eine kleine, feine Stadt, ich nehme an, relativ ähnlich zu Heidelberg.
Ja, Heidelberg ist wirklich ein kleines Märchenstädtchen, hat übrigens als Unimotto, ich habe eben nochmal nachgeschaut, ob ich nichts Falsches sage, Semper Apertus, wortwörtlich immer offen, also dem offenen Geist, ne, und so weiter, hat aber auch noch einen anderen Slogan auf der Webseite, den finde ich, der ist irgendwie ganz nett, und der lautet nämlich Uni Heidelberg, Zukunft seit 1386. Das finde ich ganz nett.
Weird flex, but okay.
Ja, es ist eine der ältesten europäischen Universitäten und ich glaube sogar die älteste in Deutschland mit durchgehendem Lehrbetrieb. Und das hat man sich natürlich auf die Webseite draufgeschrieben. Das ist
ja,
ganz
natürlich.
Nett. Aber es klingt nicht so teuer wie bei dir zum Glück. Also das
ja.
War,
ja. Ich glaub, München ist noch teurer als Innsbruck.
Um Gottes Willen, ja.
So als Nebenbemerkung.
Gut, gehen wir mal von diesen unschönen Geldbeutelthemen hinüber zu was ganz viel Tollerem, und zwar der Ludobande. Ich habe ja in der Anmoderation, wenn das Vergangenheits-Zukunftsturm, wie auch immer, ordentlich gemacht hat, schon so ein bisschen erklärt, was es damit auf sich hat. Das heißt, das müssen wir eigentlich gar nicht mehr machen. Aber was mich mal interessieren würde, wo und wann sind wir in deinem Leben, dass da eines Tages, ne, so stelle ich mir das vor, das Sonnenlicht durchs Fenster auf deine Stirn schien und dir die Eingebung kam, alles klar, Leute, sprachst du in den leeren Raum hinein, wir müssen sowas gründen. Wo sind wir da in deinem Leben und wann?
Wir befinden uns tatsächlich fast taggenau vor 2 Jahren.
Ich drehe durch.
Ja, Ende Mai 2022. Und zwar hat da die Tagung Level 1 vom AKGWDS stattgefunden. Und
Moment,
das
AKGWDS, das müssen wir für die Leute da draußen kurz aufklamüsern.
Ja, das ist der Arbeitskreis für Geisteswissenschaften und digitale Spiele. Also quasi so eine Schwestergruppe von uns, mehr oder weniger. Mhm. Genau, die haben diese Tagung veranstaltet. Das war also nicht im leeren Raum, wo ich das reingesprochen habe. Tatsächlich wurde uns aufgetragen, es war nämlich eine Studierendentagung, wir waren lauter StudentInnen, die da vorgetragen haben, uns wurde aufgetragen, mehrmals während dieser Tagung, bildet Banden. Und das haben wir ziemlich wortwörtlich genommen. Wir haben uns dann auf Twitter irgendwie vernetzt und ein paar von uns eben haben so miteinander gesprochen in den Kommentaren und so, und dann auf einmal hat es einen Discord-Server gegeben und dann waren wir halt mal 5 Leute und dann ist das Ganze losgegangen.
Aber da stand noch nicht die Idee, also es ist eine Frage, da stand noch nicht die Idee zu sagen, wir machen daraus im Grunde so ein Game Studies Netzwerk, sondern es war erstmal, ich sag mal, eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat.
gute Frage. Also ich würde schon behaupten, dass wir mit dem Ziel, ein Studierenden-Game-Studies-Netzwerk aufzubauen, das gegründet haben. Ah. Würde ich jetzt schon sagen, ja.
Warum kam euch denn diese Idee? Also man könnte jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit vermuten, so eine Idee kommt einer Gruppe ja nur, wenn es da so einen gewissen Bedarf gibt. Oder vielleicht anders formuliert, wenn man das Gefühl hat, es fehlt irgendwie was in diese Richtung, man möchte so ein Netzwerk schaffen. Weil wenn man jetzt überlegt, wenn es schon diese Strukturen zur Befriedigung gegeben hätte, hätte man ja diese Idee nicht gehabt. Deswegen habe ich mir dann im Vorfeld überlegt, gab es denn da so einen Moment von, oh, es wäre schön, wenn wir sowas hätten und deswegen machen wir das einfach?
Ja, also abgesehen davon, dass uns eben die Leute vom AK geraten haben, uns zusammenzuschließen, ja, haben wir selber schon im Vorfeld gemerkt, einige von uns, ja, wir haben irgendwie nicht die Strukturen, die uns als Studierende unterstützen, Spiele zu untersuchen. Ja, wir kommen teilweise von sehr konservativen Unis, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und Spiele sind ja grundsätzlich gut, mittlerweile ist schon besser, aber Spiele haben trotzdem noch immer ein Problem, als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand, mhm, als seriöser anerkannt zu werden. Und als Studierende, ist es dann natürlich noch schwieriger, quasi irgendwo im Studium Spiele einzubauen, wo doch eh schon die Dozierenden immer vorgeben, was untersuchen wir, mit welchen Methoden und so weiter. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich gut, wenn wir Studierenden uns zusammenfinden, die alle das gleiche Interesse haben, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Fächern kommen teilweise, und dann quasi uns austauschen, ne, welche Strategien haben funktioniert, wie haben wir das schon geschafft, ins Studium das einzubauen, wie können wir weitermachen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen.
Spielte zu dem Zeitpunkt schon in deinem Studium dieses Medium eine Rolle oder war das etwas, was du immer so mit dir herumgetragen hast im Sinne von, oh, es wäre schön, wenn ich hier in mein Studium das irgendwie mal einbringen könnte, aber es geht einfach nicht?
Ja, ich habe zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein halbes, dreiviertel des Jahr davor meine Bachelorarbeit in vergleichende Literaturwissenschaft abgegeben und da habe ich schon ein Spiel eingebunden. Meine Betreuerin war sehr unterstützend und ist es auch heute noch, die betreut auch meine Masterarbeit und die hat gesagt, naja, sicher. Also die hat sich dann auch Let's Plays angeschaut, also ich habe über Assassin's Creed Origins geschrieben und habe quasi diesen Teil von der Bachelorarbeit dann bei der Level 1 vorgestellt, also das war einfach dann so habe ich diesen Weg hineingefunden. Genau, also ich habe schon Unterstützungsstrukturen hinter mir gehabt, um das ein bisschen voranzutreiben.
Kannst du mal kurz erzählen, was das genau, worum sich die Abschlussarbeit drehte? Ist das, ich hoffe, es ist jetzt hier kein Trauma, dass ich jetzt hier wachrüttle, weil solche Abschlussarbeiten können ja auch ganz schön fordernd sein, aber wenn du es erzählen magst, worum ging es denn da? Was war denn der Titel? Was war denn da der Forschungsgegenstand genau?
Ja, sehr gern eigentlich. Also die Arbeit hat mir schon sehr Spaß gemacht. Ich habe nämlich die Figur der Kleopatra untersucht.
Oh.
Und zwar in einem Drama von Shakespeare, im Asterix-Comic und eben in Assassin's Creed. Also ich muss sagen, das Thema war schon ziemlich, also es hat quasi aus meinem Herzen gesprochen.
Ja, super geil. Kannst du da so Einblicke geben, so also ganz klein jetzt nur, was du da so, vor allem in Bezug, glaube ich, ist für die Leute da draußen, wohl am interessantesten in Bezug auf Assassin's Creed so, ich sag mal, herausgefunden hast?
Ja, also die Idee der Arbeit war einfach, Kleopatra als eine femme fatale Figur zu untersuchen. Und das ist quasi aufgegangen, ja, also sowohl das Drama, das hunderte Jahre alte Drama von Shakespeare, als auch der Asterix-Comic und Assassin's Creed stellen Kleopatra eigentlich nach wie vor gleich dar, oder? Immer diese so halb böse und irgendwie auch streitlustige Königin, die irgendwie ja ins Exil geschickt wurde und jetzt versucht wieder den Thron zu erlangen und dabei halt eigentlich über Leichen geht. Also es ist immer dasselbe. Man denkt sie ja nach so langer Zeit, also ich bin dann auch mit meiner Forschung bis in die Antike gegangen, nach so langer Zeit könnte man fast erwarten, dass man vielleicht einmal ein ambivalenteres Bild der Kleopatra sieht, aber dann ist es ja nicht authentisch genug, ne? Ja. Also.
Das ist hochfaszinierend. Weißt du warum? Ich habe nämlich gerade mal gegoogelt, jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, als du es erzählt hast. Ich habe damals, jetzt gucke ich hier gerade, im September 2017 habe ich einen Artikel geschrieben auf meinem damaligen, also ich sage mal Blog, Arcu Games. Ach, davon hatte ich ja sogar erzählt, als wir quasi uns getroffen haben in dem ganz öffentlichen Rahmen. Mein Projekt damals, das ich so drehte, um die Kombi aus Archäologie und Videospiele. Und dieser Artikel, den ich da geschrieben habe, der hat die über Überschrift Mainstream statt Quellenkritik, warum das Bild der Geschichte in Assassin's Creed Origins enttäuscht. Und da geht's auch um Kleopatra. Und da habe ich auch natürlich nicht wissenschaftlich, sondern mehr kolumnistisch, sage ich mal, herausgearbeitet, warum ich das Bild von Kleopatra so ermüdend finde und habe da auch so Verweise gewählt, die du auch gerade genannt hast, so diese femme fatale, verführerisch, dominante Persönlichkeit. Dann habe ich da noch so Stummfilmvergleiche gemacht, von 1917, ein Film, in der Kleopatra eine tragende Rolle hat zum Beispiel. Und habe auch dann, genau was du auch gerade beschrieben hast, so versucht so ein bisschen herauszuarbeiten und ging dann da sehr enttäuscht raus. Und vor allem mit so einem, und das weiß ich auch immer noch, mit so einem komischen, diffusen Gefühl, was Assassin's Creed für mich immer faszinierend und gleichzeitig schwierig zu greifen gemacht hat, dieses Nebeneinander von zum einen, also wirklich nachvollziehbar tief recherchierten Befunden, wo du wirklich, wenn du auch vom Fach bist, merkst, da hat man wirklich die Quellenbelege zum Beispiel der Archäologie gelesen, dokumentiert und dann versucht zum Beispiel Architekturrekonstruktionen so zu machen, dass sie wirklich nah am Original sind und zum anderen dann aber ganz viele Bilder aus der Popkultur zitiert, um so einen Anknüpfpunkt für das spielende Publikum da draußen zu bringen. Also neben Kleopatra vielleicht noch präsenter in den Köpfen der Menschen da draußen, Assassin's Creed, oh Gott, Odyssey, das im antiken Griechenland spielt, grob gesagt. Und da geht es ja auch in so Rückblenden immer wieder um diese Spartaner, die an den Thermopylen kämpfen. So. Und in diesen Rückblenden sehen die Spartaner genauso aus wie in Zack Snyder's 300. Also das sind diese superstarken Fitness-Buddies mit ihren kleinen roten Umhängelchen, die da den Rücken so ganz leicht verbergen. Und diese Bildsprache ist halt aus diesem Film angelehnt und hat nichts mit dem historischen Befund zu tun. Und dieses Nebeneinander, das fand ich immer faszinierend.
Ach, so spannend. Den Text muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
Hast du ihn gefunden? Cool. Ich weiß nicht, ob der, ich kann den mal hier kurz in unser Sprachtool hier reinschmeißen. Aber ich sag gleich für alle, die es jetzt lesen werden. Erstens, der Text ist von 2017. Also, da distanziere ich mich natürlich, was Stil und Schreibtalent angeht. Das ist schon lange her. Und es ist halt auch eine Kolumne und keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, nur als Rahmung. Ja.
Ach, spannend. Ja, ich habe dann auch meinen Vortrag auf Paideia veröffentlichen dürfen.
Oh ja.
Da habe ich aber auch ein anderes Bild gewählt aus dem Spiel. Ich kriege gerade so Flashbacks, das ist ja so spannend.
Wie stehst du denn, wenn wir kurz an der Stelle bleiben können, überhaupt zu diesem Franchise? Also Assassin's Creed, ist das was du dann unabhängig von dieser Bachelorarbeit noch weiter verfolgt hast als Thema, vielleicht auch im Rahmen des Studiums, oder ist das dann wieder verschwunden aus deinem Leben?
Ja, ich würde mal behaupten, eher verschwunden, ja. Also ich bin eher Konsolenzockerin, also ich sitze nicht so gern stundenlang vorm PC und das war dann damals bei der Bachelorarbeit schon anstrengend, das Spiel durchzuspielen. Vor allem, weil ich sofort in diese Spielstruktur von Assassin's Creed hineingesogen wurde mit diesen hunderten Fragezeichen und ich musste natürlich jedes Fragezeichen anschauen und dort, keine Ahnung, irgendein Lager ausheben, was weiß ich. Und ja, genau. Und vor allem, ich habe ja sehr viele FreundInnen und KollegInnen auch in der Ludobande. Da gibt es auch einen eigenen Chat nur zu Assassin's Creed und da wird halt oft sich beschwert, wie schrecklich eigentlich die neuen Teile sind, das ist alles so furchtbar und keine Ahnung. Und da kriegt man auch nicht wirklich Lust, dann wieder, keine Ahnung, 80 Euro auszugeben für ein Spiel, das ich eigentlich schon durchgespielt habe, nur dass es halt jetzt anders ausschaut. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
also,
ja.
Es ist bei uns, muss ich mal sagen, schon ziemlich verrufen eigentlich.
Wow, okay, das ist ja hochinteressant. Das ist so in meiner Archäologie-Bubble ganz anders. Da ist es ein super spannender Gegenstand der Betrachtung, sich immer anzugucken, wie dieses Spiel die verschiedenen Gebäude vor allem rekonstruiert, also wie nah sie sich an diesen Befunden bewegen, das ist ganz interessant, was ich da so mitbekomme. Okay, zurück zur Gründungszeit der Ludobande. Du hast schon gesagt, da sind auch Leute mit dabei gewesen von Anfang an aus ganz unterschiedlichen Forschungsfeldern, Studienfächern. Kannst du da mal so eine Mini-Übersicht geben? Also wie breit ist denn der Mix an Leuten?
Also angefangen haben wir eben mit Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Psychologie, Religionswissenschaft, Bildwissenschaft, Geschichte waren natürlich auch dabei, ist ja immer dabei und auch Kunstwissenschaft. Also es hat schon sehr interdisziplinär angefangen und mittlerweile hat sich das eigentlich vervielfacht. Wir beobachten tatsächlich so bei den Leuten, die dazukommen, dass bestimmte Felder ein wenig so ein Cluster bilden, oder? Also wir haben so unsere Literaturwissenschaftsbubble, aber wir haben auch schon unsere Psychologiebubble und so weiter, ja. Aber es geht schon noch weiter eigentlich. Aber wir beobachten trotzdem eigentlich einen Fokus auf geisteswissenschaftliche Fächer. Grundsätzlich.
Ja.
Also die Naturwissenschaften, Technik und so weiter ist eher weniger vertreten, eben weil wir uns auch eher mit, wie soll ich sagen, kulturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen, jetzt untereinander auch.
Mhm. Hat sich das jetzt dann, oder ich frage mal so rum, wie viele Leute sind denn mittlerweile Teil dieses Vereins? Kannst du das in der Zahl irgendwie sagen?
Mhm. Muss kurz selber nachschauen.
Jetzt in die Mitgliederübersicht, sehr gut.
Ja. Und zwar, ja, mittlerweile haben wir schon 150 Mitglieder.
Wow, okay, und das sind alles Studierende, aber nicht nur aus der Uni Innsbruck, sondern auch drumherum.
Genau, Studierende, aber auch Promovierende und ganz wenig Leute, die quasi über diesen promovierenden Status schon drüber sind, weil die sind am Anfang gejoint und wir haben zwar immer gesagt, wir sind ein Studierendennetzwerk, aber wir wollten die dann heute auch nicht kicken, oder? Also, die sind jetzt da unsere MentorInnen quasi, wenn es Fragen gibt, genau.
Ich habe auch gesehen, es gibt an der Uni Innsbruck und ich hoffe, aber ich frage jetzt einfach, ich kann es ja nicht wissen, es gibt da noch eine Forschungsgruppe, nämlich die Forschungsgruppe Game Studies. Die hat die, also hängt die mit euch zusammen?
Du hast so gut recherchiert, Wahnsinn.
Ach, ich gebe mir Mühe.
Nein, wir hängen nicht zusammen. Also die Ludo-Bande ist ja universitätsunabhängig. Mhm. Also wir kommen auch alle hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum und aus ganz verschiedenen Unis. Und die Forschungsgruppe Game Studies, da bin ich auch Mitglied, die hat sich eben uni-intern in Innsbruck gebildet, ist auch eher geisteswissenschaftlich ausgelegt.
Gibt es da Befruchtung zwischen euch oder ist es eher, ich sag mal vorsichtig, eine gesunde Konkurrenz?
Ich glaube weder noch. Also,
okay.
Also klar, meine studentischen KollegInnen in der Forschungsgruppe sind größtenteils auch Mitglieder in der Ludo-Bande. Das habe ich natürlich gleich sichergestellt, dass die alle zu uns kommen.
Ja, sehr gut.
Und sonst, wir haben eben dieses Event letztens gehabt, wo du auch eingeladen warst. Und da habe ich zum Beispiel auf die Forschungsgruppe zurückgegriffen und auch Tobias Unterhuber eingeladen. Mhm. Also solche Sachen passieren schon, so quasi Kooperationen. Aber nachdem die Forschungsgruppe halt sehr Innsbruck-zentriert arbeitet und die Ludo-Bande online und im ganzen deutschsprachigen Raum verteilt ist, gibt es da nicht immer so Überschneidungen, außer eben wir organisieren irgendwelche größeren Veranstaltungen wie Tagungen, Konferenzen, was auch immer.
Bevor wir jetzt zu dem kommen, was ihr da eigentlich macht, eine kleine Frage apropos Game Studies. Hat es dich nicht auch mal gereizt zu sagen, komm, ich wechsle rüber jetzt in die Welt der Game Studies, weil es scheint ja schon was zu sein, was dich begeistert. Da könnte man ja durchaus auf die Idee kommen und sagen, naja, also lesen kann ich auch bei den Game Studies.
Ja, das stimmt. Ich würde so antworten, ich bin einfach im Herzen nach wie vor Komparatistin oder nach wie vor Literaturwissenschaftlerin und mich interessiert einfach dieser interdisziplinäre Schnittpunkt auch der beiden Fächer. Und nachdem ich ja Intermedialität auch irgendwo als mein spezifisches Fach habe, ist es eigentlich fast ungünstig, wenn ich komplett in die Game Studies wechsle, weil ich brauche ja quasi diese Wechselwirkung.
Ja.
Und das ist halt das, was mich interessiert und was ich spannend finde.
Okay, das verstehe ich. Dann mal zur Ludo-Bande selbst und was sie da so macht. Also für mich, also ich habe natürlich, was heißt natürlich, aber ich habe damals die Gründung mitbekommen, habe mich riesig gefreut. Ich habe das auch in dem, irgendwo mal, als ich dann jetzt da diesen kleinen, wie sagt man, den Input-Vortrag halten durfte, habe ich das auch nochmal gesagt. Aber ich finde das ganz toll, wenn sie solche Strukturen bilden, weil daraus entstehen erfahrungsgemäß immer ganz tolle Dinge und ihr seid ja ein Beweis dafür. Aber gleichzeitig hat die auch ganz wenig Einblick darin, was ihr eigentlich so macht. Es gab immer mal wieder so Infofätzchen, die so an mich so im Vorbeigehen quasi gedrungen sind. Ich hörte und las zum Beispiel von Literatursalons. Das wurde also wirklich immer nur so an mir vorbeigeflogen. Auf eurer Insta-Seite sah ich was von Monatsthemen, die ihr ausgerufen habt. Auch ein Call for Paper, mindestens einer ist mir schon begegnet. Kannst du mal selber erzählen, also wie genau muss man sich das jetzt vorstellen? Was macht ihr eigentlich?
Ja, also die Ludo-Bande ist, wie schon gesagt, oder, da, um Studierende zu unterstützen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Also wir arbeiten vor allem nach innen. Außenwirkung ist jetzt nicht unbedingt unser Fokus irgendwo. Natürlich, du hast den Call for Papers gesehen. Wir haben im Herbst unsere erste Tagung organisiert.
Ja.
Auch eine Studierendentagung. Wir haben uns gedacht, ja, probieren wir doch einfach mal. Hat auch relativ gut funktioniert. Es war sehr spannend. Aber andere Angebote oder Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Literatursalons, sind halt einfach für uns als Gruppe. Und die Salons sind auch quasi unsere größte Beschäftigung, würde ich mal behaupten. Und zwar treffen wir uns jede Woche zusammen am Abend und reden über ein Spiel, über einen Text, irgendein Thema. Jemand stellt irgendeine Seminararbeit oder Hausarbeit vor und so weiter. Also das ist quasi sowas wie ein kleines Kolloquium bei uns. Mhm. Und die Monatsthemen, ja, die haben wir irgendwann jetzt, ich glaube Anfang dieses Jahres, dann wirklich damit angefangen, dass quasi diese Literatursalons in einem Monat einem übergreifenden Thema untergeordnet sind. Und das war echt dann ganz spannend zu beobachten. Das kommt auch sehr gut an. Und auch für uns, also ich bin auch im Literatursalons-Orga-Team, ist es interessant zu überlegen, ne, okay, welcher Podcast, welcher Video-Essay passt da jetzt dazu? Was lesen wir für einen Text? Welches Spiel? Macht da gerade irgendjemand eigene Forschung dazu, oder? Und es ist interessant zu sehen, wie gut es auch funktioniert, ja? Mhm. Also wie gut wir dieses Thema dann auf einen Fleck bringen und 4 Salons draus zaubern oder manchmal 5.
Ich finde, das ist so eine tolle Einrichtung, diese Idee des Kolloquiums. Das hatte ich in meinem Studium auch. Das war, ich glaube, so nah war ich nie wieder dran gewesen, an diesem ganz romantischen Bild des Studierens, so weiß ich nicht, aus dem 19. Jahrhundert oder was. Da muss man sich wirklich das nochmal vorstellen. Also für all jene da draußen, die sowas nie erlebt haben, man sitzt dann da wirklich zusammen und alle haben einen Text zum Beispiel gelesen vorher und jetzt kommt man zusammen und diskutiert, es klingt so wundervoll, und diskutiert einfach nur über diesen Text. Zumindest in meinem Studium ging auch daraus nie ein Protokoll hervor oder eine Arbeit oder ein schriftlicher Aufsatz oder eine Zusammenfassung. Nee, man kam tatsächlich einfach nur zusammen, um zu sprechen, miteinander zu diskutieren über einen Text, den man gemeinsam gelesen hat. Manchmal auch noch flankiert von Rotwein und Brot irgendwie, das irgendjemand angeschleppt hat. Und das war's. Und das ist was, was ich in meinem Leben heute tatsächlich vermisse, weil das ist so wundervoll und ne, also ich hoffe, du verstehst jetzt richtig, auf eine Weise ist das so wundervoll unproduktiv. Was ich meine ist, daraus geht ja nichts hervor, was man modern gesagt als Content jetzt irgendwie groß verwerten würde oder irgendwie sagen würde, oh, und daraus sind jetzt 4 Stories, die wir auf YouTube hochladen können, entstanden oder ein Video, was oder nö. Das sind Gedanken, die werden in diesem Raum geäußert und man lernt so als Mensch quasi was dazu im besten Fall, aber dann verlässt man den Raum und dann ist das vorbei. Das hat so was romantisch Flüchtiges, weißt du? Und das finde ich so toll.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei uns ist es mittlerweile schon ein bisschen gemischter, oder? Dadurch, dass wir den Mitgliedern der Luderbande auch die Möglichkeit geben, ihre eigenen Arbeiten vorzustellen, dann wird es schon irgendwo produktiv, aber quasi nur für die eine Person, die es auch wirklich betrifft, ja? Und wir andere können unseren Senf dazugeben, egal ob es passt oder nicht. Es ist einfach auch ein sehr sicherer Raum für uns, ja, stimmt, einfach auszuprobieren, was können wir sagen, was wissen wir schon, worüber können wir nachdenken gemeinsam, ohne dass irgendwo ein Dozent herumschwirrt und uns quasi sagt, na, das ist falsch. Ja. Na, da hast du das noch nicht gelesen. Ja, aber was redest du überhaupt? Du bist Studentin. Verstehst du, oder? Also das ist voll wichtig und das habe ich auch bei mir, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber bei mir wirklich gemerkt, wie das auch meinem Selbstbewusstsein geholfen hat, auch in der Uni, weil ich mir denke, okay, es ist in Ordnung, wenn ich Sachen äußere, die vielleicht nicht ganz stimmen und meine studentischen KollegInnen in der Bande wissen vielleicht auch nicht alles, können mir aber weiterhelfen und überhaupt keine Hierarchie und einfach nur, ja, feines Zusammensitzen. Die meisten von uns haben dann auch immer irgendein Glas Wein oder so dabei. Also es ist wirklich toll, wirklich.
Schön. Ach, das ist wirklich was Tolles. Da bringst du mich auf Ideen, aber das muss ich mal irgendwie für mich selber überlegen, weil ich finde, wie gesagt, diese Institution, ich finde das so toll. Apropos nochmal Literatursalon. Wenn du denn erlaubst, diesen kleinen Einblick, kannst du dich zurückerinnern? Ich habe gesehen, mittlerweile sind es ja über 100 Sitzungen schon gewesen, aber habe ich im Instagram-Posting gesehen. Gab es denn mal so ein Thema oder ein Besprechungsobjekt, das für richtig hitzige Diskussionen gesorgt hat? Fällt dir da was ein, wo ihr gemerkt habt, so als Gruppe, okay, heute müssen wir alle 100% geben? Gab es da mal was?
Also ich muss sagen, ich war nicht bei allen 100 Salons, die wir bisher gehabt haben, dabei.
Ja.
Muss ich überlegen. Also ich würde schon sagen, dass wir immer wieder, also sowas wie Thema Assassin's Creed, schon immer wieder ein bisschen zum Streiten anfangen, oder? Ja. Also ich habe ja schon gesagt, die Grundmeinung bei uns ist ja mittlerweile, also ich möchte nicht für alle Ludobandenmitglieder sprechen, aber die Grundmeinung ist ja, naja, vielleicht nicht mehr so. Vielleicht auch, weil wir zu wenig ArchäologInnen dabei haben, keine Ahnung. Also vielleicht ist das der Grund. Aber ansonsten, ich glaube am ehesten, nein, ich würde, Also ich wüsste wirklich, ich weiß einfach nicht, was ich jetzt sagen soll, oder? Weil ja, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so gestritten haben, dass wir dann alle oder so diskutiert haben. Wir sind eigentlich meistens sehr d'accord. Ja, also hauptsächlich, ja, wenn wir ein Spiel spielen und irgendjemand sagt, na, was ist denn das für Blödsinn jetzt? Aber sonst.
Dann frage ich mal in eine andere Richtung, die mich auch interessieren würde. Kannst du dich an ein Thema oder in irgendein Besprechungsobjekt erinnern, wo du rausgegangen bist aus dem Gespräch und dir gedacht hast, wow, genau deswegen machen wir es. Super cool, richtig toll gelaufen. Und bitte sag jetzt nicht jede Sitzung. Sag bitte, bitte nicht. Wir können jetzt hier ehrlich sein.
Jetzt hast du mir meine Antwort schon
vorweggenommen. Ja, ich weiß, aber dafür haben wir keine Zeit. Nein, bitte die ehrliche.
ja, ich muss ganz egoistisch sagen, tatsächlich eine der Sitzungen, wo ich auch einen Teil eine Seminararbeit vorgestellt habe, die habe ich voriges Jahr im Sommer gemeinsam mit zwei Kolleginnen geschrieben. Ist eh ein Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Oder wir haben zu dritt eine Seminararbeit geschrieben, die hat über 60 Seiten gehabt. Und jetzt schreibe ich gerade an meiner Masterarbeit, die soll auch so lang werden. Oh Gott,
und ihr könnt ja noch in die Augen gucken, also das hat funktioniert?
Ja, wir haben uns jetzt schon länger nicht so oft gesehen. Also ich
das ist normal, aber braucht man erstmal Abstand, zwei, drei Jahre, das ist normal.
Ja, na, aber genau, und da haben wir das, oder ich habe das eigentlich für uns vorgestellt, weil meine Kolleginnen keine Zeit gehabt haben und es war einfach so cool, also was meine, weißt du, wenn man eine Seminararbeit schreibt, Abschlussarbeit natürlich noch mehr, aber wenn man eine Seminararbeit schreibt, dann ist man so gefangen in diesem Chaos an Gedanken und Literatur und man ist so drin und dann habe ich das vorgestellt und dann haben meine KollegInnen teilweise Kommentare und Fragen gestellt, wo ich mir gedacht habe, wie kommt man überhaupt auf so etwas? Ja. Ich glaube, ich habe zwei Seiten mitgeschrieben, oder? Ich war nur am Notieren und Überlegen und Literatur raussuchen, weil sie mir halt Tipps geben haben und keine Ahnung. Also ich bin da so viel schlauer einfach rausgegangen, das war unglaublich für mich. Und da habe ich mir wirklich gedacht, also die Ludowande, da haben wir echt was Cooles gemacht, muss ich wirklich sagen.
Das freut mich sehr zu hören. Ich muss auch gerade nochmal schmunzeln dran zurückdenken an Momente, die, wenn man sie heute nacherzählt, bei meinen Kolloquien eigentlich unbegreiflich sind, aber damals sorgte das wochenlang für Reibung am Institut. Man muss sich das mal vorstellen, da kamen wir einmal zusammen und hatten als Oberthema Herrscherrepräsentation in Kleinasien zur Zeit der Diadochen. Also ist egal, ob man das jetzt versteht oder nicht, super, es ist genauso tiefenspezifisch, wie es auch klingt. Und die Diskussion innerhalb dieses Themenkomplexes waren so hitzig, dass zwei Personen wütend den Raum verlassen haben irgendwann. Also wow. Das muss man sich mal geben, aber rückblickend auch so schön, dass Menschen so leidenschaftlich so einen Kram studieren und forschen, dass sie dann wütend werden und den Raum verlassen. Und das ist rückblickend, ich fand das immer noch, also ist natürlich doof gewesen in dem Moment, aber einfach toll, wenn man da so eine Leidenschaft mitbringt, ist einfach schön.
Ja, also dieses mit rausstürmen, das fehlt bei uns tatsächlich noch. Vielleicht liegt es auch dran, dass wir uns immer online treffen und dort man keine Türen zuknallen kann.
Ah, das ist ja interessant. Gut, dass du das sagst. Was hat's denn damit auf sich? Weil ihr natürlich jetzt nicht alle an der Uni Innsbruck seid oder gibt's da einen anderen Grund für?
Nein, das ist genau der Grund.
Ah, okay. Ja. Ich habe mir das die ganze Zeit so räumlich vorgestellt. Gibt's denn da auch Bestrebungen, das mal lokal an der Uni zu machen oder sagst du, nö, das Online-Format ist schon supi?
Ja, es ist so, dass, also wir sind 150 Leute, es sind nicht bei jedem Kolloquium 150 Leute anwesend. Wir sind schon einige aus Innsbruck da, aber dass wir dann alle zusammen Zeit finden, also natürlich, es gäbe diesen Slot, aber irgendwie hat es dann noch nie so Bestrebungen gegeben, wirklich konkret an den jeweiligen Unis das dann aufzuziehen. Viele sind auch allein an ihren Unis und quasi alleine in der Ludowande. Das wird dann sowieso nicht funktionieren. Was wir aber schon gemacht haben, also es gab schon, ich glaube, zwei oder drei sozusagen Bandentreffen, so in Präsenz. Es war nicht wirklich ein Bandentreffen, sondern es hat halt eine größere Veranstaltung gegeben. Da sind einige von uns hingefahren. Die letzte war jetzt unsere Tagung der Forschungsgruppe in Innsbruck und da haben eben einige von uns endlich mal getroffen oder so in echt. Es ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Mhm. Genau, aber eigentlich Beschreibungen, das an der eigenen Uni mal zu machen, das wäre dann auch irgendwo ein wenig exkludierend, oder? Weil wir sind halt die Bande, wir sind online, wir sind ganz viel, wir sind teilweise 500 Kilometer voneinander entfernt und dann beschließen so 5, 6 Leute, ja, wir machen das jetzt aber alleine und in Präsenz, ne, da dürft ihr nicht dabei sein. Das ist irgendwie auch blöd.
Apropos nicht dabei sein, da habe ich noch eine Frage zu was, was du schon angesprochen hast. Und zwar, ihr habt ja diese Tagung abgehalten und ich hoffe, wir reden jetzt von der gleichen, die Child's Play, mhm. das Kind im Kontext digitaler Spiele. Genau, da gab es einen Call for Papers, da konnten dann interessierte mögliche Referenten, Referentinnen ihre Vorschläge für Vorträge einreichen, ganz normal. Dann hat die auch stattgefunden im Herbst letzten Jahres, wenn ich jetzt nicht komplett falsch unterwegs bin, genau. Wie war das denn? Vor allem, war die offen für die Öffentlichkeit, weil ich glaube, auch das ging an mir vollkommen vorbei, obwohl ich zum Publikum quasi gehört hätte. War das bewusst so ein Ding wieder nach innen hinein oder habe ich einfach nur Pech gehabt und nichts mitbekommen?
Ich fürchte, du hast Pech gehabt, das liegt dann wahrscheinlich auch an unserer Werbung. Also wir haben schon versucht, das über Social Media zu verbreiten, aber zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht genug Reichweite gehabt, obwohl es mir fast wundert, dass du nichts davon mitkriegst, hast, weil wir überschneiden uns ja ständig
voll,
irgendwo,
komplett.
Habe ich das Gefühl.
Ja, also doch meine Schuld.
Nein, das nehmen wir gerne auf unsere Kappe.
Nein.
Es war auf jeden Fall der Öffentlichkeit zugänglich. Wir haben einen Zoom-Raum gehabt und da haben sie alle zuschalten können, die halt wollten.
Ja, wie sah denn da so der Zuspruch aus? Weil das finde ich ja so interessant, nicht nur wegen des Themas, sondern das sind ja dann so Momente, wo ihr euch als Gruppe auch öffnet der Öffentlichkeit und quasi die Tür mal ganz weit aufstoßt und sagt, so Leute, ist ja auch ein Thema, finde ich, was für viele Menschen potenziell interessant sein kann, also das Kind im Kontext digitaler Spiele. Wie sahen denn da so eure Erfahrungen aus?
Also zum Organisieren, was irgendwie beängstigend und stressig für mich zumindest. Ja, wir waren ja erst 1,5 Jahre davor bei der Level 1 Tagung als ReferentInnen und da haben wir halt ein bisschen was abgeschaut, oder? Und haben uns dann überlegt, ja, dann machen wir das auch irgendwie selber. Und dann haben wir halt selber organisiert, selber moderiert, selber einfach die Auswahl auch getroffen und so weiter. Und das war gar nicht so einfach tatsächlich. Und vor allem dann, dass das, wie du sagst, oder, der Öffentlichkeit zugänglich ist, dass wir uns öffnen und alle Leute quasi das Ergebnis unserer Arbeit anschauen können, war schon, ja, humbling, sag ich mal. Also, aber es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben auch guten Zuspruch bekommen, vor allem von den ReferentInnen und das ist ja quasi auch das Wichtigste für uns. Das waren ja lauter Studierende und wenn die sich wohlfühlen bei uns, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir wollten. Aber auch eben von den Zuhörenden, es hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Ich bin schon gespannt, wann wir die Zeit und Energie aufbringen, noch so eine Tagung zu organisieren.
Um mal so einen kleinen Schritt nochmal wegzumachen jetzt von der Ludobande und nochmal so einen großen Blick auf die Game Studies und deine Perspektive darauf zu werfen. Mir ist aufgefallen, also da gehört auch nicht viel dazu, um das zu bemerken, aber mir ist aufgefallen, dass die Forschungsarbeit in den Game Studies tragischerweise traditionell quasi bis heute überhaupt nicht stattfindet in den breiten Medien. Also was zum Beispiel Fachredaktionen angeht, eine GameStar oder sowas, die schreiben, also 0,1 Mal pro Jahr über Dinge aus den Game Studies. Ob es jetzt darum geht, ne, weiß ich nicht, Forschungserkenntnisse, Abschlussarbeiten, Tagung oder sowas. Genauso auch General Interest bei Spiegel und Co. Man liest nichts davon. Also im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Deutschland jetzt. Wie lässt sich das fühlen, wenn du dir das mal vor Augen hältst? Also, dass diese Welt, in der du dich bewegst, vor allem eine noch immer ist, die an die Wissenschaft angekoppelt ist, mit allen Vorteilen, aber eben auch den Nachteilen, dass man dann in dieser Wissenschaftsbubble so ein bisschen hängt. Wie lässt dich das fühlen?
Also, ich glaube, dass die Game Studies oder auch Spiele als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand sich da einfach in eine Reihe medialer Entwicklungen einordnen lassen, die wir einfach auch bei anderen Medien, also zum Beispiel bei Literatur oder Filmen, auch schon beobachten haben können. Also die Filmwissenschaft ist ja quasi das jüngste Beispiel. Die haben so lange gekämpft, um eben einen Platz in der Wissenschaft zu bekommen. Und ich nehme an, also ich muss sagen, ich verfolge auch außerwissenschaftliche Publikationen und so gar nicht so stark zu dem Thema. Aber ich nehme einfach an, dass das auch sehr lange gedauert hat, bis die dann quasi in der breiten Gesellschaft ebenso Anklang gefunden haben als wissenschaftliche Disziplin oder also die Filmwissenschaften. Und bei den Spielen, denke ich, wird es jetzt einfach auch gleich sein. Wir werden noch geduldig sein müssen, bis das ankommt, bis nicht mehr ständig Leute die Nase rümpfen, habe ich selber schon mehrmals erlebt, in der Uni und auch außerhalb.
Wirklich?
Dass wenn ich sage, ja, ich mache halt Literatur und Spiele, Literatur ist schon schwierig, also außerhalb, ja, aber Spiele, das kann ich doch nicht ernst meinen, oder? Wie glaube ich, dass sie da mal zu irgendwas kommen, wenn ich Spiele untersuche, ja? Das heißt, ich wage zu behaupten, dass wir einfach auch noch sehr viel Third Mission Arbeit leisten müssen, mhm. um eben Spiele und auch die Game Studies als Wissenschaft hinauszutragen und zu zeigen, hey, wir machen da schon was Cooles eigentlich, das ist nichts für nichts so.
Siehst du da auch eine Aufgabe für dich so in der Zukunft, so als, ich sag mal, Vermittlerin zwischen den Verhältnissen aufzutreten?
Ja, ich glaube, es würde mir schon sehr Spaß machen. Ich komme auch aus einem nicht-akademischen Hintergrund. Mhm. Also es ist für mich daheim auch immer wieder eine Aufgabe, quasi zu klären, was ich überhaupt mache. Mhm. Und morgen zum Beispiel bin ich am Abend bei der Langen Nacht der Forschung. Das ist so eine alljährliche Veranstaltung in Österreich. An allen Unis wird da quasi Forschung vorgestellt an so Stationen betriebmäßig, um eben der Gesellschaft zu zeigen, was wir machen. Und da bin ich eben an einer Station eingeteilt mit einer Kollegin und da machen wir Literaturwissenschaft und Computerspiele. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das auch ankommen wird, weil das soll auch eine Veranstaltung für Familien, für Kinder sein.
Ach.
Und es wird quasi ein wenig, also du fragst die Frage an der richtigen Stelle, es wird ein wenig eine Feuerprobe, wie gut ich mich schlage, meine Forschung. Also ich bin zwar nur unter Anführungszeichen Studentin, aber ich merke schon, wenn ich mit Leuten drüber rede, dass es mir schwerfällt, das irgendwie so herunterzubrechen, dass es wirklich auch verständlich ist. Also gut, gelingt mir dann schon irgendwann. Aber dann frage ich mich wieder, ja, weil jetzt sage ich halt ungefähr 1% von dem, was ich mache, nur damit es halt die anderen verstehen. Und das finde ich dann oft schade. Aber vielleicht habe ich einfach noch nicht genug Erfahrung, um das so zu erklären, oder? Dass quasi andere das auch gut verstehen können. Und morgen quasi wird wieder so ein Moment sein, wo ich das ausprobieren kann.
Ah, spannend. Da drücke ich jetzt schon mal alle Daumen, ey. Also ich habe ein gutes Gefühl, mein Bauchgefühl hat einen guten Track Record. Auch dieses Mal ist es ein gutes. Deswegen, das wird schon alles gut gehen. Dafür drücke ich die Daumen. Ich habe noch eine Frage, apropos Nasenrümpfen. Das würde mich auch noch mal interessieren. Jetzt so, um alles nochmal so einen Bogen drumherum zu machen, diese Lunobande, wie bettet sie sich denn in deiner Perspektive jetzt so in die Gesamtuni, sage ich mal jetzt in diesem Fall Uni Innsbruck ein, weil du vorhin auch meintest so, also ich muss das anders sagen, ich hatte das Gefühl jetzt so beim Zuhören, das ist schon so eine Gruppe ja auch über die Grenzen der Uni hinaus, die so sich so ein bisschen gefunden hat, aber weil ja auch Innsbruck, von dem, was ich jetzt so weiß, auch eher zu den konservativeren Universitäten zu gehören scheint, kann ich mir fast vorstellen, dass drumherum die Lehrbetriebe das so ein bisschen ignorieren, was ihr da so macht. Oder ist das ganz anders?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also ja. Lehrende, Dozierende, mit denen ich oft rede, denen ich davon erzähle oder die mich darauf ansprechen, weil sie es irgendwo gesehen haben, finden das schon cool, aber quasi nur auf dieser Ebene, die Studierenden kommen zusammen und machen was zusammen. Also das möchten sie auf jeden Fall weiterhin unterstützen, aber die Spiele, quasi dieser Fokus, dieser thematische auf die Spiele, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Okay. Ja. Also ich glaube, sie würden sich generell wünschen, dass Studierende wieder mehr miteinander reden. Also das merke ich schon bei uns an der Uni, gerade jetzt seit der Pandemie ist das alles ziemlich verlaufen, ja. Und da gibt es nicht mehr so Gruppenbildung und es ist eigentlich schade. Deswegen ja, bin ich froh um die Ludobande, dass wir das so gut hinkriegt haben eigentlich.
Ja, schön. Ich freue mich, dass es euch gibt und ich freue mich, dass wir es hier geschafft haben, ein bisschen drüber zu sprechen. Wirklich toll. Gibt es denn in Zukunft vielleicht noch, das könnten wir vielleicht zum Abschluss noch irgendwie hier reinbringen, weil das für die Leute da draußen womöglich auch interessant ist. Gibt es denn in Zukunft mal wieder irgendeine Art von Veranstaltung, Tagung, was auch immer, die wieder so ein bisschen die Türen zu euch aufstößt? Also wenn jetzt Leute da draußen sagen, okay, hochinteressant, ich will mehr davon mitbekommen, gibt es da so einen neuen Fixpunkt im Kalender, den man sich so merken kann?
Also zum einen gibt es auf jeden Fall immer die Möglichkeit, in Literatursalons reinzuschauen. Also wir haben Gastrollen eingerichtet am Discord und dann kann man auf jeden Fall, wenn es thematisch interessant ist, mal zuhören kommen und auch mitdiskutieren auf jeden Fall. Mhm. Als Fixpunkt, es gibt gerade ein Event, das geplant wird und zwar in Kooperation mit DIGRA und dem AKGWDS. Also es wird ein großer Game Studies Schwesternverband Veranstaltung geben. Wann genau ist noch nicht sicher, welches Thema ist noch nicht sicher, also das ist gerade alles noch sehr in den Kinderschuhen,
ja.
Es wird vermutlich Ende dieses Jahres im Herbst oder vielleicht im Frühjahr nächstes Jahres passieren, also bitte gerne Augen und Ohren offen halten, wir werden dann versuchen genug Werbung zu machen, dass es auch Dom Schott erreicht.
Ja, vielen Dank, gut, die Rüge habe ich mir nochmal abgeholt, ich lade dich herzlich ein übrigens, wenn ihr dann wisst, wenn es konkreter wird, mir einen kleinen Ping zu geben und tatsächlich eine kurze Mail oder so zu schreiben, weil, kann ich an der Stelle auch mal kurz darauf hinweisen, Okay Cool hat einen monatlichen Newsletter, in dem ich recht ausführlich so von allen möglichen berichte, was mir so in dem Monat unter die Lupe gelaufen ist, von Interviews bis hin zu irgendwas anderem. Und da könnte ich das dann auch sehr gerne reinvermerken, damit es einfach Leute mitbekommen und dann für sich entscheiden können, ob sie sich das ansehen wollen oder nicht.
Ja, voll gern. Vielen Dank.
Ja, klar,
Dank.
Gerne. Cool. Du, das war's. Vielen Dank dir für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben und dass ich einen kleinen Einblick gewinnen durfte in die Welt der Ludobande. Vielen Dank für eure Arbeit, wirklich.
Ja, danke auch und vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Ich winke in Richtung, Achtung, Schweiz oder Österreich. Wer weiß das schon?
In den Süden.
In den Süden, jawohl. Tschüss.
Tschüss.
So, vielen Dank, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude und euch hoffentlich auch. Okay, cool. Kommt natürlich wieder nächsten Sonntag mit der neuen Folge Okay, cool trifft oder am Dienstag und am Freitag mit neuen weiteren Podcast-Episoden, falls ihr Okay, cool bei Steady unterstützt. So, also, Dankeschön. Wir hören uns.